Wir haben seit Anfang letzten Jahres haben wir miteinander über Texte aus dem Markus-Evangelium nachgedacht, unter der Überschrift Mit Jesus unterwegs. Und auch heute möchte ich im Markus-Evangelium weitermachen. Ich glaube, so ein neues Jahr bringt ja viele Möglichkeiten mit sich. Und ich finde es gut, dass wir Vorsätze fassen, dass wir uns überlegen, was war im letzten Jahr gut, was war schlecht, dass man Bilanz zieht, dass man innehält. Ich glaube, das ist eine Chance. Aber wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann möchte ich uns heute einladen, neu darüber nachzudenken, wer er denn eigentlich ist. Und das ist im Markus-Evangelium ja eigentlich Programm. Ich vermute, dass sich niemand daran erinnert und das ist auch gar nicht so schlimm. Aber der erste Satz im Markus-Evangelium ist ja ein Glaubenssatz. Denn da sagt der Autor, der Markus, der ja ein Mitarbeiter von dem Jünger Petrus war, schreibt dort, dies ist das Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Dies ist der Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Und Markus bringt damit zum Ausdruck, dass er nicht einfach nur eine Geschichte erzählt, sondern dass er über Jesus spricht, indem er den erkannt hat, den Gott in diese Welt gesandt hat. Das war für die Jünger damals in der Situation, in diesem ersten mit Jesus unterwegs sein, gar nicht selbstverständlich. Und deswegen kommen wir jetzt im Markus-Evangelium eigentlich an eine entscheidende Stelle. Denn zum zweiten Mal taucht diese Bezeichnung, dass Jesus der Christus ist, das ist ja nur die griechische Formulierung vom hebräischen Messias, also der, den die Juden erwartet haben, zum zweiten Mal taucht es auf, an ganz entscheidender Stelle. Und vielleicht erinnern wir uns auch daran, dass die Jünger und auch andere Menschen sich immer wieder die Frage gestellt haben, aus der Begegnung mit Jesus heraus, wer ist dieser Mensch? Jesus hat zum Beispiel mit Wind und Wellen gesprochen, wie mit einem ungezogenen Kind, hat gesagt, seid still, und Wind und Wellen haben aufgehört. Und die Jünger haben sich gefragt, wer ist dieser Mensch? Und Jesus dreht diese Frage jetzt um. Er fängt mit den Jüngern an, über sich selbst zu reden. Er stellt als derjenige, der eigentlich ihr Lehrer ist, stellt er Fragen. Und er fragt die Jünger ganz direkt, für wen halten mich die Leute? Markus 8, Vers 27. Jesus ging mit seinen Jüngern weiter in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er sie, für wen halten mich die Leute? Und die Antwort lautet, manche halten dich für Johannes den Täufer, erwiderten sie. Manche für Elia und manche für einen der anderen Propheten. Wir merken da, dass Jesus damals Gesprächsthema war. Das sind sicher nicht alle Sichtweisen, die man über Jesus hatte damals. Denn wir wissen ja, die Pharisäer, die wollten Jesus töten. Die waren nicht so davon überzeugt, dass er was Positives ist. Aber viele Menschen waren überzeugt davon, dass er jemand Gutes ist, jemand, der von Gott gekommen ist. Elia ist einer der großen alttestamentlichen Propheten, der die Leute ermahnt hat, wieder an Gott zu glauben. Johannes der Täufer war ja zur Zeit Jesu wirksam und hat die Leute zur Umkehr aufgerufen, bis Herodes ihn hat töten lassen. Die Leute hatten eine gute Meinung über Jesus. Und ich glaube, auch in unserer Gesellschaft, und ich hoffe auch bei uns, ist es eigentlich so, dass viele Menschen eine gute Meinung über Jesus haben. Wenn wir über Jesus reden, dann hören wir ganz oft, ja, das war ein guter Mensch. Er war ein gutes Vorbild. Der hat viele Dinge richtig gemacht. Das ist eben einer von den Religionsstiftern. Und wir werden gleich sehen, ob das dem Anspruch Jesu genügt. Aber ich finde es eigentlich wichtig, dass wir das wahrnehmen, dass in unserer Gesellschaft viele, viele Menschen eigentlich ein ganz, ganz positives Jesusbild haben. Dass er einen positiven Einfluss auf unsere Gesellschaft hat. Merken wir ja an ganz vielen Sachen, oder? Gestern habe ich gelernt, dass Silvester Silvester heißt, weil es einen katholischen Bischof gab, der Silvester hieß. Merken, wie selbst unsere Namenstage, die Bezeichnung von Jahreswechsel, dass das selbst das, was mit dem Christentum zu tun hat. Weihnachten verdanken wir dem Christentum, unsere gesamte Jahresrechnung, viele Werte, die wir haben, verdanken wir dem christlichen Glauben. Bis heute ist es eigentlich gut, finde ich, wenn die Menschen eine positive Haltung Jesus gegenüber haben. Aber Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er fragt seine Jünger nicht nur, was denken denn die Leute über mich, sondern er fragt sie auch ganz direkt, für wen haltet ihr mich? Ich lese da weiter in dem Bibeltext. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Petrus antwortete, du bist der Messias. Du bist der Christus. Daraufhin schärfte Jesus ihnen ein, niemand etwas davon zu sagen. Wenn wir uns über die Jünger in den letzten Monaten immer wieder Gedanken gemacht haben, da ist uns immer wieder aufgefallen, dass sie schwer von Begriffen waren. Nur wenige Verse vorher, und ich finde es immer ganz tröstlich, nur wenige Verse vorher fragt Jesus sie, begreift ihr immer noch nichts? Und jetzt kommt so eine klare Antwort. Jetzt kommt so eine mutige Antwort. Jesus fragt die Jünger, für wen haltet ihr mich? Und Petrus antwortet, vermutlich ja stellvertretend für alle, du bist der Messias. Du bist der, und damit meint er, du bist der von Gott gesandt ist in diese Welt. Du bist der, auf den wir als Juden warten. Du bist der Hoffnungsträger unserer Existenz. Und das ist ja was Positives. Und direkt vor unserem Text, das habe ich übersprungen, lesen wir die Geschichte von einer Heilung eines Blinden. Und diese Heilung, die ist fast zeichenhaft für das, was hier geschieht im Leben der Jünger. Denn dieser Blinde, der wird von Jesus nicht einfach so direkt geheilt, sondern das ist eigentlich erstaunlich, das ist eine Heilung, die sich in zwei Schritten vollzieht. Das einzige Mal, dass im Markus-Evangelium jemand nicht direkt geheilt wird, sondern erst in zwei Schritten. Und dann war es auch noch ein Blinder, oder? Und man merkt, dass Jesus direkt vorher, als er die Jünger gefragt hat, kapiert ihr es immer noch nicht? Da sagt er auch, ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen. Ihr habt doch Ohren, könnt ihr nicht hören. Begreift ihr immer noch nichts? Und dann geschieht diese Heilung im Markus-Evangelium. Und dass der Blinde nicht direkt geheilt wird, das liegt nicht daran, dass Jesus nicht die Macht hätte. Sondern ich glaube, das liegt daran, dass Jesus damit ein Zeichen setzen möchte. Nämlich, dass die Menschen einen neuen Blick auf Jesus brauchen, dass die Jünger wie einen Augenöffner brauchen, mehr verstehen sollen. Und man versteht diesen Text, diesen Zusammenhang noch etwas besser, wenn man sich bewusst macht, wo das Ganze stattfindet. Die Heilung findet noch am See Genezareth statt, in Bethsaida. Das Gespräch mit den Jüngern, wer er denn ist, findet auf der Reise nach Caesarea Philippi statt. Caesarea Philippi war so ungefähr der nördlichste Zipfel von Israel, der am weitesten entfernte Punkt von Jerusalem. Und an diesem Ort beginnt Jesus, oder in der Nähe oder auf dem Weg dorthin, beginnt Jesus mit seinen Jüngern darüber zu reden, wer er denn eigentlich ist. Er stellt ihnen die Frage, wer bin ich für euch? Und er ändert seine Art und Weise, mit ihnen zu reden. Wenn wir dann weiterlesen, heißt es, Jesus sprach mit seinen Jüngern zum ersten Mal darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden müsse und von den Ältesten, den führenden Priestern und Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Klar und offen redete er darüber. Also Jesus ändert seine Art und Weise, mit seinen Jüngern über sich selbst zu reden. Bisher hat er in Gleichnissen geredet. Bisher hat er Bilder verwendet vom Reich Gottes, von der Herrschaft Gottes. Er hat geheilt und hat damit gezeigt, ich bin der Bote Gottes. Aber jetzt fängt er an, Klartext zu reden mit seinen Jüngern. Und er will ihnen die Augen öffnen dafür, wer er ist. Und wir merken dann gleich, dass Jesus nicht seinen Jüngern sagt, jawohl, und jetzt posaunt das heraus. Denn nachdem Petrus gesagt hat, du bist der Messias, du bist der Christus, sagt Jesus zu ihm, jetzt behaltet es mal für euch. Und wir merken auch gleich, warum, denn Petrus reagiert auf die Ankündigung von Jesus, dass er leiden muss, dass er sterben wird und dass er auferstehen soll, reagiert Petrus unglaublich scharf. Hier in meiner Übersetzung heißt es, da nahm Petrus ihn beiseite und versuchte mit aller Macht, ihn davon abzubringen. Aber Jesus wandte sich um, sah seine Jünger an und wies ihn scharf zurecht. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Jetzt haben wir uns unseren Text erarbeitet und ich hoffe, ihr konntet folgen. Jesus auf dem Weg nach Caesarea Philippi. Ausgehend von dieser Heilung, wo er einen Menschen, der blind geboren war, der blind war, ob er blind geboren war, weiß ich nicht, den er in zwei Schritten heilt. Er spuckt ihm ins Gesicht, legt ihm die Hände auf und fragt ihn, siehst du etwas? Und dann sieht der Mensch erst schemenhaft. Er sagt, ich sehe Menschen, sie gehen umher, aber sie sehen aus wie Bäume. Da legte Jesus ihm nochmal die Hände auf die Augen und nun konnte er deutlich sehen. Er war geheilt und konnte alles klar erkennen. Und wir haben gemerkt, auch die Jünger brauchen Heilung für ihre Augen, für ihr Verständnis, wer Jesus ist. Wir haben gemerkt, die Jünger müssen und sollen verstehen, wer Jesus wirklich ist und was es heißt, dass er der Messias ist. Und Jesus möchte, dass die Jünger eine neue Sichtweise gewinnen. Und das ist auch mein Wunsch für meine Predigt, dass wir diese neue Sichtweise auf Jesus zulassen. Jesus vollzieht diese Kehrtwende an einem Punkt, wo er möglichst weit von Jerusalem entfernt ist und spricht aber gleichzeitig von dem, was in Jerusalem auf ihn wartet. Er sagt, dort wartet auf mich Leiden. Die Ältesten und führenden Priester und Schriftgelehrten werden mich verwerfen. Ich werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Das ist die Perspektive, die er seinen Jüngern schenken möchte. Dass er als der Bote Gottes in diese Welt gekommen ist, um sein Leben hinzugeben. Dass er nicht derjenige ist, den sie sich selber vorstellen, sondern dass er ihre Vorstellungen über den Messias über den Haufen wirft. Die Jünger haben immer noch gedacht, ja, der Messias, das ist der, auf den die Hoffnung Israels ruht. Er wird politische Figur. Man hat damals gedacht, das ist eine königliche Figur oder ein Nachkomme Davids, der wird wieder König werden. Der richtet all diesen alten Glanz wieder auf, der uns fehlt, die wir unter römischer Besatzung stehen, die wir einen Herodes haben, einen König, der mit der römischen Besatzungsmacht zusammenarbeitet. Ein Herodes, der vor Grausamkeiten nicht zurückschreckt, wie der Kindermord in Bethlehem gezeigt hat. Oder? Einer, der dann gestorben ist, aber auch seine Söhne waren nicht viel besser. Und sie haben gedacht, dieser Messias, das ist einer, der uns befreit. Das ist einer, der den Sieg bringt. Das ist einer, der für Ordnung sorgt. Das ist einer, der unsere Vorstellungen erfüllt. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin ein ganz anderer Messias. Sprecht nicht über eure Messias-Hoffnung, sprecht über meine Messias-Hoffnung, sagt er. Sprecht nicht über euer Bild, was ihr von mir habt, sondern hört zu und lasst euch die Augen öffnen für das, was Gott vorhat. Und ich glaube, dass das auch eine Botschaft für uns sein kann im neuen Jahr. Wenn wir mit Jesus ins neue Jahr starten, dann frage ich mich manchmal, was heißt das für uns eigentlich? Und ich glaube, am besten merken wir das, wenn wir auf unsere eigenen Gebete achten, was wir über Jesus denken. Vielleicht ist es für uns ist es ja keine Neuigkeit, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Aber was wir wirklich in unserem Herzen über Jesus denken, welche Vorstellung wir von ihm haben, das hören wir am besten, wenn wir uns selbst beim Beten zuhören. Und ich habe für mich mal so formuliert, wenn deine Gebete so klingen wie eine Bestellung bei McDrive, dann hast du noch nicht verstanden, wer Jesus ist. Oder manchmal habe ich so den Eindruck, auch wenn ich mich beten höre, ganz ehrlich, so einmal Erfolg, einmal Geduld, einmal Arbeitsplatz, einmal was ich dann sonst noch hinzufüge. Und wenn es dann nicht kommt, dann denkt man ja, ich habe ja dafür gebetet, ich habe ja bitte gesagt. Oder? Und Jesus offenbart sich hier als einer, der so nicht funktioniert. Sondern er offenbart sich als der von Gott in diese Welt gesandt wurde, weil Gott mit dieser Welt etwas vorhat. Weil er eine Absicht hat. Weil Gott einen Plan hat. Und deswegen, wenn wir mit Jesus in das neue Jahr starten, dann ist es, glaube ich, der erste Punkt, dass ich bereit werde, meine eigenen Vorstellungen von Jesus hinterfragen zu lassen und ihm neu das Recht gebe, mir zu zeigen, wer er ist und was er in dieser Welt mit mir will. Wir befassen uns, wenn wir Vorsätze machen, ganz oft einfach nur mit uns, oder? Was ist uns gelungen? Was möchte ich besser machen? Und wir vergessen, dass es eigentlich wichtig ist, auch zu fragen, was denkst du denn über mein Leben? Was möchtest du denn für mein Leben? Was möchtest du mir im neuen Jahr geben? Ein neues Jahr als die Gelegenheit, meine Vorstellung von Jesus zu hinterfragen. Aber eben auch als die Gelegenheit, mich neu auf das einzulassen, was Jesus mir geben möchte. Jesus sagt, und da muss man gut zuhören, dass man das in dieser Bibelübersetzung raushört, er spricht zum ersten Mal mit seinen Jüngern darüber, dass der Menschensohn vieles erleiden muss und von den Ältesten, den führenden Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werde. Er werde getötet werden und 3 Tage danach auferstehen. Weißt du, ob es euch aufgefallen ist? Jesus sagt, dass das, was vor ihm liegt, dass es ein Muss ist. Kein Muss, weil irgendjemand anders meint, dass es so sein muss, sondern weil Gott meint, dass es so sein muss, weil Gott ihn dafür in die Welt geschickt hat. Und wenn wir über unsere Pläne für das neue Jahr nachdenken oder vielleicht auch über unser Versagen im letzten Jahr, dann steht über diesem Jahr, dass Jesus in die Welt gekommen ist, um unsere Sünde zu bezahlen, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen, um uns zu zeigen, dass Gott uns liebt, um uns zu zeigen, dass er für uns ist. Und Jesus begegnet uns als der in diese Welt kommen musste und uns mit Gnade beschenken wollte, der uns gnädig sein wollte. Und eben im Nachdenken über das letzte Jahr, ich habe das so tröstlich gefunden, ich habe einen Bericht gelesen, es braucht kein neues Ich, wenn ich in das neue Jahr reingehe. sondern Jesus beschenkt mich. Das ist doch auch das Tröstliche an der Jahreslosung, dass er uns einen neuen Geist gegeben hat, der unser Herz verändern kann, der uns von innen heraus verändern kann, der nicht einfach nur Forderungen aufstellt, sondern uns beschenkt mit Liebe, Gnade und Vergebung, weil er das so will. Und deswegen ist der neue Start, das neue Erkennen, Jesus ist für mich gekommen. Und ich lasse mich auf das ein, was Jesus möchte. Und das Letzte, was mir wichtig geworden ist, im Nachdenken über diesen Bibeltext, und ich habe das schon manchmal gesagt, wir haben so klare Vorstellungen von unserem Leben und fragen dann manchmal auch Gott, Gott, was ist dein Plan mit meinem Leben? Und dann geht es immer um die Frage, was ist dein Plan mit meinem Leben? Jesus ermutigt aber hier diese Jünger, ganz anders zu denken. Er sagt, lasst euch ein auf Gottes Plan. Werdet Teil von Gottes Plan in dieser Welt. Er sagt zum Petrus, der ihn scharf zurechtweist, sagt Jesus genauso scharf zurück, geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Geh weg von mir, Satan, denn was du denkst, kommt nicht von Gott, sondern ist menschlich. Und ich möchte uns ermutigen, wieder ganz neu die Frage zu stellen, was ist mein Platz in Gottes Plan? Was ist Gottes Absicht mit meinem Leben für das, was er in dieser Welt vorhat? Was ist Gottes Absicht mit meinem Leben für seine Gemeinde? Was ist Gottes Absicht mit meinem Leben für die Menschen, die mich umgeben? Für meine Ehefrau, für meinen Ehemann, für meine Kinder, für meine Nachbarn, für meine Enkel, für all die Menschen, denen ich auf der Arbeitsstelle begegne. Gott, diese Frage zu stellen und zu sagen, was ist mein Platz in deinem Plan? Und nicht zu fragen ständig, was ist dein Plan mit mir? Sondern zu fragen, wo ist mein Platz in deinem Plan, in dem, was du in dieser Welt tust? Diese Geschichte, diese Begebenheit ist eine Kehrtwende. Eine Kehrtwende im Markus-Evangelium, weil Jesus von diesem Punkt an immer näher an Jerusalem kommt. Er kehrt dann wieder zurück nach Galiläa und im Markus-Evangelium dann zum ersten Mal geht er nach Judäa und dann nach Jerusalem und dort wird er leiden. Dort wird er sterben. Dort wird er der sein, der sein Leben stellvertretend gibt für uns, damit wir frei werden, um für Gott zu leben. Damit wir frei werden von den Lasten der Vergangenheit. Damit wir frei werden, unser Leben hinzugeben. Mit Jesus in das neue Jahr. Das heißt, meine Vorstellungen von Jesus hinterfragen zu lassen. Mich neu das in Anspruch zu nehmen, was er mir gibt, für was er gekommen ist. Und sich auf das einlassen, was er mit mir in dieser Welt tun möchte. Es heißt loslassen, die Ich-Perspektive als erstes und zuzuhören, zuerst ihn zu fragen, zuerst zu ihm zu gehen und unser ganzes Leben ihm hinzulegen. Das, was gut gelaufen ist, ihm hinzulegen als das Kapital, was er uns geschenkt hat. So wie wir es gerade eben gesungen haben, oder ich stehe an deiner Krippe hier, o Jesu, du mein Leben, ich komme, bring und schenke mir dir, was du mir hast gegeben. Er hat es mir ja gegeben, aber ich bringe es ihm wieder zurück. Und auch das, was nicht gut gelaufen ist, wieder hinzulegen und jeden Tag aus dieser Gnade und Vergebung leben zu dürfen. In Klagelieder 3, Vers 22 steht ein wichtiger Vers, der mir persönlich auch wichtig geworden ist am Anfang dieses Jahres. Da heißt es, ich zitiere es aus dem Kopf, Es ist Gottes Güte, dass mit unserem Leben noch nicht zu Ende ist. Und seine Gnade und Liebe ist jeden Morgen neu. Nicht nur Silvester. Nicht nur dann, wenn wir innehalten, sondern jeden Morgen neu. So ist Gott. Und mit ihm in das neue Jahr gehen zu dürfen, das ist was Geniales. Aber es kann auch ein Abenteuer werden. Es kann ein Abenteuer werden, darauf zu verzichten, all meine Vorstellungen umzusetzen und mein Leben hinzugeben. Es kann eine Herausforderung sein, meine Vorstellungen von Jesus hinterfragen zu lassen. Auch die Frommen, auch die Meinungen, die wir als Christen schon lange haben, was Jesus denn machen müsste und machen sollte, neu von ihm hinterfragen zu lassen und uns auf seinen Plan und seine Absicht einzulassen. Nochmal die Zusammenfassung. Mit Jesus ins neue Jahr gehen heißt, meine Vorstellung von Jesus hinterfragen lassen, mich mit dem beschenken lassen, was Jesus mir geben möchte und neu zu fragen, was ist mein Platz in deinem Plan? Ich möchte gern beten. Herr Jesus, wir danken dir dafür, dass du in diese Welt gekommen bist. Nicht einfach, um unser Leben aufzuhübschen, sondern um dieser Welt Rettung zu bringen. Und mich freut es, dass du einen Plan hast mit dieser Welt. Und dass dieses neue Jahr ein weiteres Jahr in deinem Plan mit dieser Welt, mit unserer Gemeinde und mit meinem Leben ist. Danke, Herr, für die vielen Stunden und Momente, die vor uns liegen, wo wir dir dienen können. Danke, Herr Jesus, für die vielen Gelegenheiten, dich besser kennenzulernen. Danke, Herr Jesus, für die Möglichkeit, uns auf deine Sache einzulassen. Und wir bitten dich auch, dass wir dich besser kennenlernen im neuen Jahr und dass unsere Liebe zu dir wächst. Und danke dürfen wir im neuen Jahr aus deiner Kraft schöpfen, aus deiner Gnade leben und mit diesem neuen Herz und mit diesem neuen Geist rechnen. Und wir wollen, dass du dein Werk in uns vollbringst. Wir wollen, dass du uns vorangehst. Amen.